Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute gibt es erstmal einen Rundumblick, natürlich die US-Präsidentschaftswahl, aber auch das Ampel-Aus und die Folgen, die jetzt in den nächsten Tagen oder in den Tagen nach der Wahl aufgetreten sind.
Da unser Thema der Woche.
Und unsere Zahl der Woche lautet 15%. Ja, unser Thema der Woche fangen wir natürlich erstmal an mit der US-Präsidentschaftswahl. Hat natürlich jeder mitbekommen. Die Republikaner sind da als die großen Sieger herausgetreten. Donald Trump wird der neue Präsident. Aber Sascha, was vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, wie war das Ganze denn beim Repräsentantenhaus und im Senat? Kam da quasi auch die Welle der Republikaner oder wie ist das Ganze ausgefallen?
Ja, tatsächlich. Wir haben es ist nicht erwartet worden, dass tatsächlich die Republikaner und damit natürlich auch Donald Trump so stark gewinnen werden. Also Donald Trump hat jetzt die sogenannten Red Sweep, das bedeutet also rot für die Republikaner, das ist halt die Farbe der Partei, blau für die Demokraten, rot für die Republikaner. Die Republikaner haben jetzt tatsächlich haben den US-Präsidenten, stellen sie. Sie haben die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Das ist natürlich jetzt erstmal auch eine besondere Situation, weil es das natürlich ganz besondere den Regieren sehr einfach macht, Gesetze durchzubringen. Also bisher war es eigentlich häufig so, dass Präsidenten jetzt tatsächlich eine der Kammern nicht besetzt haben mit der eigenen Partei und dann natürlich die Situation hatten, dass sie immer so ein bisschen Kompromisse schließen mussten, so ein bisschen in Diskussion reingehen mussten mit der anderen Partei, um da Gesetze auch durchzubekommen. Das Problem hat Donald Trump zumindest teilweise nicht, weil jetzt eine Sache darf man auch nicht unterschätzen. Jetzt nur, weil die ganzen Senatoren, insbesondere bei den Senatoren, ist es häufig so, aber auch im Repräsentantenhaus, Donald Trump hat schon die ganzen Abgeordneten und auch die Senatoren ganz gut auf seine Seite gebracht. Aber es gibt da auch kritische Stimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass er so durchregieren kann, wie es dargestellt wird. Der ein oder andere Republikaner wird sicherlich auch mal ein paar kritische Nachfragen stellen. Aber erstmal sind es für den Präsidenten und für die Republikaner sehr gute Vorzeichen, dass sie viele der Programme, die sie jetzt angehen wollen, auch durchbringen können.
Okay. Ja, und da sieht man jetzt schon die ersten Auswirkungen am Aktienmarkt. Also der Aktienmarkt erstmal ganz positiv reagiert. Aber da gehen wir natürlich gleich auch nochmal drauf ein, gesondert. Was jetzt eben hier der Vorteil ist, wir nehmen hier heute am 15.11., dem Freitag auf, dass wir natürlich jetzt schon so ein bisschen die Folgen der Wahl mitbekommen haben und auch die ersten Anzeichen, welche Minister Donald Trump jetzt auch fürs Kabinett vorsieht. Unter anderem Marco Rubio als Außenminister, der auch als Russland-Kritiker gilt. Aber jetzt stellt sich ja insgesamt die Frage, warum der Aktienmarkt da auch so positiv reagiert hat. Und das liegt aus meiner Sicht zumindest auch an einigen Themen, die da jetzt hervorgehoben werden. Das eine ist natürlich auch das Thema Steuersenkung. Und da können wir direkt auch unsere Zahl der Woche auflösen. Und zwar sollen die Unternehmenssteuern nämlich von 21 auf 15% gesenkt werden. Das war zumindest immer so ein Wahlversprechen von Donald Trump. Unter Harris hätte es wahrscheinlich eher eine Erhöhung der Steuern gegeben, und zwar auf 28%. Und das kommt natürlich gerade den großen Konzernen zugute, dass da die Steuerlast gesenkt wird und entsprechend die Aktien positiv reagieren. Aber auch sicherlich ein anderes Thema, Deregulierung, auch ein wichtiges Thema. Sascha, was ist denn da so geplant? Und da kommt ja auch eine ziemlich bekannte Person jetzt in eine neue Rolle.
Ja, also Elon Musk darf ja jetzt mal ein bisschen anfangen, sich selber auch als Politiker zu betätigen, jedenfalls als Cyberpolitiker. Interessanterweise hat man ihm ja eine besondere Rolle gekommen. Er soll so ein bisschen die Bürokratie ausmisten. Also er soll tatsächlich anfangen, eine Art Behörde, die so ein bisschen alles auf den Prüfstand stellen, zu gründen, wobei keine Behörde. Man hat da eine Struktur geschaffen, die halt außerhalb des politischen Apparats stattfindet. Das hat insbesondere damit zu tun, dass Elon Musk ja als tatsächlich Börsenlenker bei diversen Unternehmen aktiv tätig ist, also bei X, bei Tesla und natürlich bei Firmen wie SpaceX, und dann natürlich ein Interessenskonflikt wäre, wenn er tatsächlich dann auch über solche Aufträge bei diesen Firmen entscheiden könnte. Deswegen muss man ihn da so ein bisschen aus dem direkten Apparat rausnehmen, wobei machen wir uns nichts vor, der wird da auch bestimmte Dinge irgendwie so richten, dass sie gut für ihn sind, keine Frage. Aber er ist in diesem Bereich und er hat da ja auch schon angekündigt, interessanterweise, er will so eine Wall of Shame aufbauen und so ein bisschen alles anprangern, wo Geldverschwendung stattfindet. Und er möchte tatsächlich dann auch in die Kommunikation gehen und das in der Form alles anzeigen. Also so ein bisschen so wie dieses, wie heißt das aber, Schwarzbuch der Steuern?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also das, ich kenne zumindest auch mal bei Extra 3 diese witzigen Folgen, wo das auch immer angekündigt wird, dass da irgendwie eine kleine Aussichtsturm gebaut wird, der irgendwie 600.000 Euro kostet und sowas. Also ja. Genau solche Sachen meinst du wahrscheinlich.
Ja, er will auf jeden Fall so einen Pranger anbauen und so ein bisschen anzeigen, so welche Behörden oder welche Projekte sind jetzt totale Verschwendung und bringen überhaupt nichts. Also er will den Haushalt da für unsinnige Dinge sehr zusammenstreichen. Das ist erstmal tatsächlich natürlich sehr medienwirksam. Also er ist ja auch jemand, er findet sowas ganz toll, sich selber darzustellen, das kann er damit erreichen. Und Donald Trump hat mit Sicherheit damit auch einen Medienstand erreicht. Also definitiv ist das sicherlich eine Besetzung, die da schon da war und die sicherlich auch eine Menge Auswirkungen hat. Schauen wir mal, was daraus wird. Also da wird eine ganze Menge dann auf uns zukommen. Vielleicht bringt das ja auch positive Entwicklungen. Also man muss ja nicht immer negativ in diese Dinge reinblicken. Ich meine, wir sind ja auch eigentlich immer sehr kritisch, was jetzt Donald Trump und Elon Musk betrifft. Aber auf jeden Fall ist es mal eine andere Lösung, wie man so ein Thema angehen kann. Also ich schaue mir das gespannt von der Seitenlinie an, ob er das, was er verspricht, auch wirklich halten kann.
Ja, also muss ich auch sagen, bei aller Kritik, die da auch in vielen Teilen sicherlich auch berechtigt ist, würde gerade Deutschland sicherlich auch mal so ein Thema Deregulierung gut tun und erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Vorgehen in Argentinien von Herrn Milei, der da ja auch sehr relativ radikal, sag ich mal, die Behörden zusammengestrichen hat und da entsprechend eine Deregulierungspolitik fährt. Auch in anderen Bereichen wird sicherlich dereguliert werden, das wurde auch schon angekündigt. Jetzt wurde Lee Seldin als Chef der US-Umweltbehörde angekündigt und auch da soll es einen Abbau von Regulierung geben, weil eben die Nachhaltigkeitsziele da auch sicherlich nicht so hochgehängt werden, als wenn jetzt die Frau Harris da gewonnen hätte. Und davon profitieren entsprechend, wenn wir jetzt auch wieder diesen Börsenbezug herstellen, auch Unternehmen, die aus der Öl- und Gasbranche kommen. Also das wird da sicherlich auch ein Thema sein, wo sich einige Firmenlenker gefreut haben, die aus diesen Branchen kommen. Ja, die Europäer haben sich sicherlich nicht sehr gefreut. Gerade das Thema Zölle steht da ja auch immer wieder im Raum. Sascha, worauf können sich jetzt die deutschen Automobilhersteller einstellen oder wer sind eigentlich so die Verlierer dieser Wahl?
Also sicherlich Nummer eins, also Donald Trump ist sicherlich nicht der größte Freund von China, also da wird er sich tatsächlich natürlich als allererstes dann quasi dran abarbeiten und hat ja schon angekündigt, bis zu 60% Zölle zu erhöhen. Gut, ich meine, jetzt muss man fairerweise sagen, wir sind ja auch auf diesem Pfad als Europäer. Ich meine, ich erinnere nur an die Diskussion gerade um die E-Mobilität, wo wir ja auch angefangen haben, dann erste höhere Zölle zu erheben. Also das scheint ja auch ein internationales Thema momentan zu sein. Gut, China wird natürlich dementsprechend reagieren. Also ich glaube, dass es momentan auch noch handelbar ist und tatsächlich auch von der Weltwirtschaft ganz gut abgebildet werden können. Aber klar, es ist ein Thema, was kommt. Und ich meine, Europa wird sicherlich dann Nummer zwei werden. Also da sind wir dann eben dann tatsächlich eher so ein bisschen an der Erhöhung dabei bei Dingen, die klassischerweise uns natürlich betreffen. Aber, und das ist natürlich so ein bisschen auch ein Thema, was man auch nicht vernachlässigen kann, viele Unternehmen haben ja auch schon insbesondere unter der Zeit von Biden im Rahmen des Inflation Reduction Acts ihre Produktionsstätten nach Amerika teilweise auch verschoben, neu eröffnet. Also es ist ja nicht so, dass wir gar nichts in Amerika produzieren würden. Natürlich, Zölle treffen uns, machen es komplizierter. Das ist alles eine Sache, die wir in der Form die man betrachten sollte. Ich sehe jetzt aber auch tatsächlich noch nicht den Super-GAU. Natürlich wäre die Welt ohne Zölle viel schöner und einfacher. Aber Donald Trump, aus meiner Wahrnehmung in der ersten Amtszeit heraus, ist auch ein Mensch, der tatsächlich sehr stark darauf guckt, was ihn nützt. Donald Trump ist kein Mensch, der Zölle erhebt, weil er es einfach toll findet. Donald Trump ist jemand, der versucht, eben das Beste für Amerika rauszuhandeln, auch zum Preis der Verbündeten oder auch zum Preis der Partner. Das ist ihnen relativ egal. Ich glaube aber auch, dass man sich darauf einstellen kann, weil diese Aussage, die ja immer so ein bisschen kommt, dass er irrational handelt, das teile ich überhaupt gar nicht. Ich halte ihn für absolut fokussiert auf seine eigenen Themen dabei, sehr egoistisch auch, aber wenn man das ein Stück weit weiß als Unternehmensdenker, dann kann man sich auch darauf einstellen. Also, und ich glaube, wir brauchen als Europäer auch eine harte Hand. Ich bin ganz froh darüber, dass wir tatsächlich auch in der Europäischen Union zumindest einige Politiker haben, die natürlich dann auch ein bisschen Paroli bieten können. Europa hat das ja auch in der Vergangenheit schon ganz gut hingekriegt, so jetzt zum Beispiel bei der DSGVO, also bei der Datenschutzgrundverordnung, die ja viele verteufeln, aber die natürlich ein echtes Gegenpol gegen die großen Firmen wie Google oder Meta, also Facebook gewesen sind. Da hat man ja auch mal den Amerikanern so ein bisschen das Fürchten gelehrt und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, dass die Europäische Union das da auch hinbekommen kann. Also ich sehe das nicht so pessimistisch, wie jetzt das teilweise in den Medien gesehen wird. Zölle kommen, keine Frage. Müssen wir uns dran abarbeiten und wir werden da auch irgendwie eine Lösung hinbekommen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, was du sagst. Gerade ne, auf Unternehmenssicht, die Weltkonzerne sind da sicherlich weniger von betroffen, als man jetzt erstmal denkt. Weil auch wenn wir in den DAX schauen, dann sind das zwar erstmal Firmen, die zwar ihren Hauptsitz in Deutschland haben, aber genau wie du gesagt hast, schon Produktionsstätten in den USA haben. Und wenn eben in den USA produziert wird, fällt logischerweise auch kein Zoll an. Aber wer sicherlich davon eher benachteiligt ist, ist eben die deutsche Wirtschaft insgesamt und auch die Beschäftigungslage hier. Das hat jetzt auch der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft angekündigt, dass man da eben mit einer Reduzierung des Bruttoinlandsprodukts im nächsten Jahr, also 2025, von 0,3% rechnet. Also schon klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ich meine, das ist überhaupt das Wachstum, was man irgendwie erreichen möchte, irgendwie so bis zu 1%. Und wenn da mal eben irgendwie 30% von wegfallen, ja, das ist natürlich nicht so schön und auch in den Folgejahren danach rechnet man damit, dass das Wachstum durch diese Zollpolitik von Donald Trump geringer ausfällt. Also sicherlich für die deutsche Wirtschaft hier kein gutes Zeichen. Und ein Thema ist da sicherlich auch eine Frage und zwar Donald Trump sagt ja auch immer, ja, er wünscht sich eigentlich niedrigere Zinsen und er würde sich sicherlich auch erhoffen, die Geldpolitik irgendwie mitgestalten zu können. Da haben wir ja noch aber die Fed, also die US-Notenbank, die da eigenständig nicht reagiert. Womit ist denn da jetzt eigentlich zu rechnen, Sascha? Ist jetzt erstmal damit zu rechnen, dass jetzt die Zinsen da ganz nach Trumps Wunsch irgendwie deutlich gesenkt werden oder ist das eine wirklich unabhängige Institution, sodass man damit rechnen kann, dass die Zinsen da jetzt nicht radikal gesenkt werden?
Nö, Paul hat ja gerade gestern gesagt, so, oder dass der da relativ entspannt ist und sich das erstmal in Ruhe anschauen wird, was da so passieren wird. Also insbesondere, dass er sagt, die Wirtschaft in Amerika ist relativ robust und er wird sich auch bei den Zinssenkungsfahrt sehr viel Zeit lassen und natürlich situativ darauf reagieren. Das hat so ein bisschen die Märkte zumindest temporär so ein bisschen nach unten geschoben, aber nicht dramatisch. Aber es war erstmal die Aussage, okay, der guckt nicht auf Donald Trump, der guckt auf die Wirtschaft, der guckt auf die Daten und ist relativ unabhängig dabei. Also das wird Donald Trump sicherlich nicht gefallen haben, weil er mag ja auch gerne Menschen um sich herum haben, die genau das so sehen, wie er das sieht. Wahrscheinlich ist Paul da noch jemand, der sich nicht beeinflussen lässt. Also momentan macht die Fed da meiner Meinung nach einen sehr robusten und soliden Job und zeigt, dass sie unabhängig ist. Also meiner Meinung nach kann Donald Trump da sehr viel wettern, kann versuchen auch Leute auszutauschen, das wird er wahrscheinlich auch machen, wird auch böse Tweets oder X's schreiben, wie auch immer die heißen, dann auf eine, oder seine eigenen Trump-Media-Posts schreiben und sagen, wie schlimm die Notenbank unterwegs ist. Aber ich merke schon, dass die Notenbank sehr unabhängig bleiben wird. Und ich glaube auch, dass das ein Common Sense ist innerhalb der Republikanischen Partei. Also Donald Trumps Pläne, die Notenbank wirklich irgendwie die Unabhängigkeit da zu beschneiden, ich glaube, das wünscht er sich sehr und da wird er auch versuchen, hinzuarbeiten. Ich glaube aber, dass es politisch wahrscheinlich nicht durchsetzbar ist.
Ja, und man muss ja sagen, die Inflation ist ja zuletzt sogar erstmal wieder leicht angestiegen, lag im September bei 2,4%. Jetzt gerade gestern kam die Meldung, der Anstieg im Oktober auf 2,6%. Das heißt, entfernt sich wieder so ein bisschen von dem Ziel der Notenbank von 2%. Zuletzt hat die Fed ja vor ein oder zwei Wochen, waren es glaube ich, die Zinsen um 0,25% gesenkt. Wir liegen ja jetzt beim Leitzinsniveau von 4,5% bis 4,75%. In den USA gibt es ja immer eine Spanne und keinen einheitlichen Zinssatz. Ja, von daher wird es da sicherlich spannend zu sein, wie es weitergeht und wie da sich der Herrn Powell verhält. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Ansonsten der kurze Schwenk hier nach Deutschland. Das Ampel-Aus, da wollen wir jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen. Das lief ja in allen Medien rauf und runter. Und dass der Haushaltsstreit da zum Bruch der Ampelregierung führte. Und was man aber schon sieht, es gab jetzt die ZEW-Umfrage vom Institut. Und zwar ist das immer eine Umfrage unter Finanzexperten, wie eigentlich die Konjunkturentwicklung in den nächsten Monaten eingeschätzt wird. Und da muss man sagen, durch eben diese Ergebnisse der US-Wahl und durch den Bruch der Ampelkoalition ist auch der ZEW-Index deutlich gefallen, und zwar auf 7,4 Punkte. Vorher war man dabei 13 Punkte. Das heißt, da ging es deutlich zurück. Das Einzige, was da von dem Finanzexperten positiv beurteilt wurde, ist, dass jetzt die Neuwahl doch ein bisschen früher kommt als gedacht. Und zwar nicht erst Ende März, wie erst angekündigt, sondern jetzt wahrscheinlich doch dann irgendwie am 23. Februar. Genau. Ansonsten, wie ist so die Stimmung in der Finanzwelt allgemein, Sascha, so die Portfolio-Manager, wie verhalten die sich jetzt in der Folge Ampel aus und US-Wahl? Wovon gehst du aus?
Also ganz klipp und klar, zum einen wird jetzt erstmal grundsätzlich ein sehr positives Bild von Amerika gesehen. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt von den großen Unternehmen, sondern man hat das schon gesehen, dass tatsächlich ein großer Optimismus beim Mittelstand Amerika gesehen wird. Also der absoluten Performer waren gar nicht so die großen Werte jetzt aus der Wahl Amerika heraus, sondern die Nebenwerte. Die sind die letzten Jahre auch nicht so gut gelaufen. Also die waren eigentlich immer so ein bisschen im Schatten der ganzen Tech-Werte gewesen. Aber jetzt denkt man, okay, bei denen geht jetzt richtig was. Und deswegen hat man da eine richtige Rallye gesehen, insbesondere beim Russell 2000. Der hat sich auch als ein Index nach der Bekanntgabe der Wahl von Donald Trump sehr nach oben entwickelt. Und ich nehme einfach mal ganz klar wahr, dass immer mehr Portfolio-Manager auch sich so ein bisschen mehr Nebenwerte Amerika orientieren und die einfach als interessantes Investitionsvehikel auch wahrnehmen für sich. Also ich glaube, das wird auch in der Zukunft so weitergehen. Insgesamt merkt man schon, dass auch eine ganze Menge mehr Portfolio-Manager sich Richtung Amerika orientieren. Mhm. Also man glaubt schon, dass da die Musik gespielt wird. Und auch was das Thema betrifft, so wenn ich mit den Kollegen so spreche, auch von anderen Banken, also das Ampel-Aus wird von den meisten als sehr positiv wahrgenommen. Gerade eben auch gar nicht so nach dem Motto, diese Logik Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende, ist immer irgendwie besser. Und ich glaube auch tatsächlich daraus zu sagen, ja, die Neuwahlen werden eine neue Richtung geben, weil es ist ja das, was so ein bisschen auch den Unternehmern gefehlt hat. Natürlich gibt es eine Wachstumsdelle und jetzt erstmal eine Lähmung, aber machen wir uns nichts vor, die Lähmung wäre eigentlich auch da gewesen, wenn die Ampel bis zum Ende durchregiert hätte, weil so richtig konstruktiv war das ja alles schon die letzten 6 Monate nicht wirklich. Also ob das jetzt eine Lähmung ist, weil keine Mehrheit im Parlament da ist oder weil die Leute sich die ganze Zeit streiten, ist eigentlich fast ein bisschen egal. So, deswegen glaube ich auch, dass jetzt dieser Punkt, okay, es gibt jetzt rasche Neuwahlen, hoffentlich auch dann eine schnelle Regierungsbildung, das würde wahrscheinlich meiner Meinung nach einen ganzen Optimismus in der Wirtschaft auslösen und das wird auch bei den Portfolien dann natürlich sich dann widerspiegeln, sodass man davon ausgehen kann, dass sehr wahrscheinlich dann auch der eine oder andere Portfolio-Manager Lust hat, sich auch wieder in Richtung Europa zu orientieren und auch deutsche Aktien mal wieder vermehrt zu kaufen.
Das Börsenwetter.
Wir hatten ja gesagt, wir wollen euch nochmal explizit aufzeigen. Jetzt haben wir schon einen groben Überblick gegeben. Aktienmärkte haben grundsätzlich positiv reagiert. Ja, da vielleicht auch nochmal der Einblick auf den Rentenmarkt, also gerade die Staatsanleihen. Da ist die Rendite in der Folge der Wahl gestiegen. Und zwar für 10-jährige US-Papiere gibt es da mittlerweile 4,4% Rendite. Und da ist eigentlich der Grund, dass da so ein bisschen auch die Sorge ist, dass die Inflation zunimmt, weil Donald Trump ja eher die Staatsverschuldung nach oben treiben wird, auch aufgrund der Steuersenkung. Und dass da eben, wie wir eben auch berichtet haben, die Zinsen vielleicht nicht erstmal so stark sinken, wie noch zuvor angenommen. Ansonsten, wo es sehr, sehr starke Auswirkungen gab, war auf den Bitcoin. Sascha, wie hat denn der Bitcoin reagiert?
Ja, das ist absolut durch die Decke gegangen. Also der Bitcoin hat eine absolute Rallye gemacht. Also jetzt diskutieren ja die meisten schon darüber, dass gegebenenfalls wir auch nochmal hier dann die 100.000 Dollar bald sehen. Das Rekordhoch lag bei fast 94.000 Dollar. Hat sich dieses Jahr mehr als verdoppelt. Also, na gut, ich meine, die meisten können jetzt sagen, der gute Sascha hat sich da massiv geirrt und tatsächlich noch ein Stück weit gesagt, so, ich bin ja kein größter Fan von Bitcoin, wie man ja auch in diversen Folgen schon gehört hat. Aber klar, das hat natürlich damit zu tun, dass sehr viel Spekulation momentan im Markt ist, dass jetzt tatsächlich Donald Trump jetzt auch mal anfängt, das so ein bisschen als staatliche Währung zu etablieren. Trump hat sich als Fan für Bitcoins geoutet. Ich gehe mal davon aus, sein guter Freund Elon Musk hat ihn erklärt, du kannst mit den Bitcoin machen, was du willst. Das ist nicht reguliert, da kann dir keine Behörde irgendwas. Mhm. Und ich würde die These aufstellen, dass er sich momentan auch selber eine ganze Menge Geld mit dieser Rallye verdient hat. Ja, aber das Ganze steht natürlich auf tönernen Füßen, weil wenn er jetzt tatsächlich genauso schnell wieder sagen wird, okay, ich habe jetzt mein Geld verdient und ich finde das Thema nicht mehr interessant, dann wird er auch wahrscheinlich wieder fallen. Also kann auch weitergehen, kann auch die 100.000 Punkte, 100.000 US-Dollar Marke knacken, das kann alles passieren, gar keine Frage, aber es ist eine Rallye, die nur darauf basiert, dass alle hoffen, dass Donald Trump da was Gutes draus macht, und das wäre für mich eigentlich keine Grundlage, davon eine Investition zu machen, gar keine Frage. Aber das Umfeld sieht in Amerika sehr gut aus. Sollte der Bitcoin wirklich dereguliert werden, dann könnte es auch noch weitergehen, gar keine Frage.
Okay, ja, also da auch eine sehr heftige Entwicklung. Dann auch nochmal der Blick zum Aktienmarkt. Und zwar, da fand ich ganz interessant, direkt am Tag der Wahl oder als die Wahlergebnisse feststanden, hat der US-Aktienmarkt ganz positiv reagiert, aber der deutsche und europäische Aktienmarkt nicht. Und erst abends, als dann quasi das Ampel-Aus bekannt war und dann am nächsten Tag die Börse geöffnet hat, dann gab es auch in Deutschland die positive Reaktion. Also man kann eigentlich sagen, in der Folge zum Ampel-Aus legte der DAX dann erstmal 1,7% zu. Das passt ja auch zu dem, was du eben gesagt hast, dass einige Portfoliomanager da auch eher froh sind über das Ampel-Aus. Und was ich auch ganz interessant fand, wenn man sich mal die Volatilität anschaut, also die Schwankungsintensität am Aktienmarkt, ist seit der US-Wahl deutlich zurückgegangen, lag vorher bei über 20 Punkten der VIX, also der Messindikator für den S&P 500, und ist dann auf rund 14 Punkte zurückgegangen. Also da einfach deutlicher Rückgang der Volatilität, und das sieht man ja auch häufig, dass eigentlich vor solchen politischen Großereignissen, Wahlen, erstmal Anspannung ist und das nachher eigentlich relativ, in Anführungsstrichen, egal ist, welches Ergebnis kommt, aber dann steht es halt fest und dann kann man sich erstmal wieder irgendwo drauf einstellen und die Unsicherheit geht auch in gewisser Weise raus. Interpretierst du das da auch so rein, Sascha, oder meinst du, da lege ich jetzt komplett falsch an der Stelle?
Nö, es passt auf jeden Fall. Also genauso sehe ich das auch ein bisschen, weil die größte Angst eigentlich der Marktteilnehmer war eigentlich gar nicht, ob es jetzt Kamala Harris wird oder ob es Donald Trump wird, sondern die größte Sorge war eigentlich vor einer unsicheren Wahl, also wo eine Hängepartie, man kennt das ja noch damals bei der Wahl von Bush, wo dann tatsächlich noch geklagt wurde und bestimmte Wahluhren verschwunden sind und irgendwelche Nachzählungen gemacht wurden. Sowas findet die Börse immer ganz grässlich. Das ist also, weil da weiß man nicht, woran man ist. Und es ist ja sehr klar gewesen, dass das in die Richtung gegangen ist. Und Klarheit, damit kann die Börse eigentlich immer ganz gut umgehen. Und das war eigentlich auch so der Faktor, warum so viel Unsicherheit rausgegangen ist. Und was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, gab ja immer wieder auch im Vorwege der Wahl so diese Sorge vor Unruhen, vor irgendwelchen Anschlägen und all diese ganzen Thematiken, die wir da ja haben, weil unsere Welt ist ja doch unsicherer geworden und da ist ja gar nichts passiert und das hat die Börse auch nochmal beruhigt, meiner Meinung nach, sodass man einfach sagen kann, dass die Wahl so geordnet gelaufen ist und so klar ausgegangen ist, war viel wichtiger, als wer gewählt wurde.
Und ansonsten ein weiteres Thema, du hast schon vom All-Time-High beim Bitcoin berichtet, es gab ein weiteres All-Time-High und zwar Ende Oktober beim Goldpreis und zwar von rund 2.800 US-Dollar je Feinunze, seitdem jetzt im November gab es auch einen leichten Rückgang wieder des Preises. Aber was ist da der Grund, dass eben viele weltweite Zentralbanken auch ihre Goldreserven weiter ausgebaut haben und auch es natürlich Zuflüsse gab bei den Goldwertpapieren, also bei den ETCs oder ETFs, die auf Gold laufen, die wiederum ja oft auch physisch hinterlegt sind, wo dann eben indirekt quasi die Nachfrage entsteht. Und auch ein Thema, es gibt ja den indischen Markt, der eben ganz entscheidend ist auch für die weltweite Goldnachfrage. Und da hat man jetzt in Indien die Steuern auf den Import von Gold gesenkt, und zwar von 15% auf 6%, was eben auch die Nachfrage nach Schmuck weiter ankurbelt. Also insgesamt da positive Zeichen in letzter Zeit für den Goldpreis. Das auch nochmal an der Stelle berichtenswert. Sascha, fällt dir jetzt an der Stelle noch irgendwas ein, wo du sagst, das sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu diesen ganzen Wahlereignissen, Ampel aus, Trump noch mitteilen?
Nö, ich glaube, das passt. Also ich glaube, das reicht auch insgesamt an den Infos. Passiert zwar noch eine ganze Menge mehr, aber ich glaube, wir haben sehr gut zusammengefasst, was die letzten Tage so Spannendes passiert ist.
Ja, sehr gut. Genau. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Themenwünsche habt oder auch gerne eine Bewertung da lassen wollt, da freuen wir uns sehr drüber, dann macht das oder kontaktiert uns auch an die E-Mail-Adresse podcast@sparkassen-bremen.de, und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.